Die künstliche Intelligenz und Dienste wie ChatGPT, die bestimmen immer mehr unser Leben und unsere Arbeit. Seit rund 2 Jahren nutzen wir sie schon, aber wie und wo haben uns die KI-Helfer eigentlich weitergebracht? Und was sind deren Nachteile? Außerdem reden wir jetzt im Podcast darüber, was als nächstes in Sachen KI auf uns zukommt und wer wird das Rennen machen. Ist es OpenAI, Apple, Microsoft oder Google? Darüber spreche ich mit den Wirtschaftsjournalisten und Tech-Experten Tobias Bolzan und Thomas Benkel. Mein Name ist Tim Höfinghoff und jetzt Handelszeitung Insights. Hallo Tobias, hallo Thomas.
Hi Tim.
Hoi Tim.
Wir sind ja alle mittendrin in dieser neuen, schönen oder weniger schönen KI-Welt. Thomas, ich fange mal mit dir an. Wie nutzt du denn die KI und wie hat es dein Leben denn verändert?
Ja gut, mein Leben hat es vor allem verändert, weil ich mich beim Blick jetzt um AI kümmere und dort schaue, dass man die Technik kann in Redaktionsalltag integrieren. Und darum muss ich natürlich viele Sachen ausprobieren und ich nutze natürlich auch private Tools. Wie ChatGPT zum Beispiel.
Und Tobias, bei dir?
Ich nutze es täglich. Sie schreibt meine Ausrede, wieso dass ich nicht ins Fitnessstudio muss.
Du schreibst die dann an wen?
An mich selber.
Ah, okay.
Nein, also ich nutze es täglich. Es ist einfach ein Tool, grundlegend verändert. Hat es bis jetzt mein Leben noch nicht.
Und ihr habt ja gerade schon einen Begriff genannt. Ein Anbieter, habt ihr so Lieblingstools? Wir reden ja gleich im Detail noch, was man achten muss. Aber gibt es da Produkte, die ihr besonders cool findet?
Bei mir Perplexity, Notebook Alarm, Gemini. Wegen einer neuen Funktion. Gehe ich später dann noch drauf ein.
Okay.
Ich habe wahnsinnig Freude an der Voice-Funktion von ChatGPT. Plus all die lustigen Sachen wie Musik erstellen, die jetzt nicht sehr produktiv sind für den Arbeitsalltag, aber halt einfach zeigen, was AI sonst so in petto hat.
Du bist selbst ein DJ.
Ja, nicht wirklich.
Gut, ich muss auch sagen, ihr seid ja beides Journalisten, ihr probiert viel aus und seid ganz nah dran am Thema, zumal ihr ja auch einen Podcast macht zum Thema KI, der heißt Prompt Zero. Wie oft produziert ihr den und was ist denn das Konzept? Erzählt doch mal.
Also Prompt Zero kommt leider nur 2-wöchentlich raus, nicht jede Woche wie der Podcast. Und wie der Name so schon sagt, wir kümmern uns, also wollen vor allem AI-Themen behandeln, weil Tech-Podcasts gibt es schon viel und wir tun jetzt AI abdecken.
Genau, aufgebaut ist es meistens so, wir reden das Zweite, also Thomas und ich, über 2-3 News-Themen, die gerade aktuell sind und machen dann noch einen Deep Dive mit einer KI-Expertin oder einem KI-Experten.
Also Prompt Zero alle 2 Wochen überall, wo es Podcasts gibt.
Genau.
Und spannende Gäste immer. Wer kommt so als nächstes?
Wir sind jetzt an der letzten Nummer vom Jahr am Planen, wo ungefähr glaube am 28. Dezember rauskommt. Und dann tun wir mit der Kabarettistin Lisa Catena ein kleines AI-Jahr Revue passieren lassen und unseren Senf dazugeben, was top- und flops-mäßig gelaufen ist.
Also spannend. Nicht nur HZ Insights hören, sondern eben auch Prompt Zero. Jetzt mal nochmal zurück zum Thema. Wie hat denn aus eurer Sicht dieser rasante KI-Wandel uns alle so als Menschen verändert? Also privat oder im Beruf? Es macht ja doch eine Menge mit uns.
Es klingt jetzt ein bisschen sehr tief, aber ich glaube, es hat einen recht gesellschaftlichen Wandel gebracht. Und zwar auf der einen Seite, klar, haben wir gesehen, was AI kann bei gewissen Sachen. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht die Negativseite, hat es auch ein bisschen das Misstrauen geschürt. Viele Leute glauben jetzt, dass noch jemand KI drinsteckt, wo eigentlich gar keine KI drinsteckt. Man weiß gar nicht mehr, was Realität ist und was echt. Und ich glaube, es ist ein laufender Prozess. Noch nie hat eine Technik uns so schnell ergriffen und so schnell verändert. Also bei Computer oder Internet oder Smartphones ist dann immer fast eine Generation gegangen, bis dann die Leute das richtig im Griff gehabt. Und jetzt die KI ist eben in den letzten 2 Jahren über uns hinweggebraust, sodass viele Leute fast nicht mehr mitkommen.
Es wird uns ja verkauft als ein Tool, was uns immer schneller und produktiver und auch noch klüger macht, oder?
Ja, das kann man so sagen, würde ich jetzt nicht alles unterschreiben. Es ist sicher ein Sparring-Partner, es ist aber keine Wüstensmaschine.
Du hast gerade schon erwähnt, wie du es nutzt, beispielsweise auch, um Ausreden zu schreiben. Ich finde ja immer ganz witzig, wenn man das so ausprobiert und ich bin auch jetzt nicht jemand, der das jeden Tag benutzt. Aber ich finde es noch cool, dass so ChatGPT keine Widerworte gibt. Es kritisiert uns nicht, es bombardiert uns einfach mit vielen Antworten. Und ich muss sagen, manches ist da wirklich dabei, was ich vorher noch nicht kannte.
Ja, man muss aber sagen, also man kann ChatGPT schon dazu drängen, dass es einem kritisiert. Es kann auch ziemlich böse roasten, wenn man da will. Also kannst du ja mal ein Bild von dir rauffragen und aufladen und fragen, was denn so denkt.
Okay.
Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Dann kann man vielleicht auch noch etwas Lustiges lernen dazu. Wichtig ist einfach, dass man Grenzen kennt, oder? Also dass eben so Tools wie ChatGPT, die haben keine kognitive Fähigkeiten und kein echtes Verständnis in dem Sinn für Kontext und auch keine Empathie oder keine soziale Verantwortung.
Und wenn ich es im Büro benutze und da jetzt beispielsweise ein neues Tool habe ich mal gesehen, da kann man auch Bürositzungen, also Calls aufnehmen und zusammenfassen und das Tool kann mir dann auch sagen, wer besonders sich dominant wieder in der Sitzung präsentiert hat. Das ist auch nicht schlecht, oder? Man kann es dann auch gegen seine Mitarbeitenden einsetzen.
Ja, da sind wir schon mit in der Ethikdebatte von der KI, wo man natürlich im Vorhinein muss abklären, eben, welche Daten füttere ich in die KI? Also ist es irgendein öffentliches PDF oder sind es halt sensitive Daten, persönliche Daten oder halt eben vielleicht geheime Besprechungen an Sitzungen? Da muss man sich schon ein bisschen überlegen, wo landet denn das am Schluss? Auf irgendeinem Server, der irgendwo in der Welt steht? Weiss ich, wer dort dahinter ist? Oder muss ich vielleicht nicht eher bei so kritischen Sachen dann so Tools nutzen, die halt dem Rechnung tragen?
Ja, und das Problem ist auch bei den meisten von diesen Tools, die basieren auf einem Modell von OpenAI, das nennt sich Whisper. Und dort hat auch eine Studie vom Juni gezeigt, dass eigentlich etwa bei 1% von allen Transkribierungen von eben so Sitzungen oder im Medizinbereich oder so, dass der Fehler enthalten oder fehlerhaft sind, was natürlich dann, wenn man es 1:1 in der Produktion anwendet, durchaus schwerwiegende Folgen haben.
Ihr beiden sagt mir oft, wir sind noch ganz am Anfang dieser KI-Reise. Jetzt mal Hand aufs Herz. Bin ich jetzt altmodisch, wenn ich jetzt meine LinkedIn-Posts noch selbst schreibe? Oder die Geburtstagsfeierrede habe ich auch noch selbst geschrieben? Bin ich der Einzige, der das noch macht? Und nicht mit KI?
Wenn es du von Hand machst, dann zum Glück. Also gerade auf LinkedIn nimmt die AI ein bisschen überhand. Ich glaube, wir müssen lernen, damit umzugehen. Wieder als Gesellschaft schauen, für was brauchen wir es. Also zum Beispiel, wenn man eben jetzt als Journalist muss ein 100-seitiges PDF durchsuchen nach interessanten Sachen, dann ja, KI, cool, man ist viel schneller und so. Wenn es aber um persönliche Sachen geht, dort, wo ich den Menschen spüren will, vielleicht wie bei einem LinkedIn-Post, das halt nicht so generisch klingt, dann halt lieber vielleicht 5 Minuten ansitzen und selber etwas schreiben, als einfach die KI sagen, mach etwas.
Ja, und das ist wie auch so, wenn jemand eine Maschine nutzt, um etwas zu schreiben und wieso soll ich dann meine Zeit investieren, um da zu lesen, was einfach rauskommt. Oder? Also ich lese eigentlich lieber eine authentische Geschichte von dir dann vielleicht mit
aber
gutem Storytelling.
Aber ich merke ja nicht, ob die KI gemacht hat oder ob sie jemand anders gemacht hat.
Es gibt schon Telltales. Also ich meine, frag mal ChatGPT, machen wir einen LinkedIn-Post und nachher siehst du ziemlich schnell, welche das wahrscheinlich auch so generiert worden sind. Oder da hast du dann irgendwie das, so ein das Engaging-Zeug, du hast die Bullet Points, es hat viele Emojis, was drin hat und so. Oder es, gewisse Leute deklarieren sie ja dann auch, dass sie es mit der Hilfe von ChatGPT oder einem anderen Tool verfasst haben.
Genau. Was ich euch fragen möchte als Experten, das Prompten. Ich muss gestehen, ich bin da nicht so Experte. Wie geht das genau? Was sind die besten Tipps und Kniffe, also dem Sprachmodell immer wieder neue Anfragen stellen, nach dem Motto, mach nochmal oder stell dich in Frage, liebes ChatGPT. Wie funktioniert das? Also was sind so die besten Tipps, die ihr geben könnt für den Hausgebrauch oder Bürogebrauch?
Also Prompte, eben, das ist nichts anderes als der AI per Sprachbefehl zu sagen, was es machen soll. Man muss nicht irgendwie eine komische Programmiersprache lernen, sondern der Vorteil ist eigentlich gerade für uns Journalisten, beziehungsweise eigentlich alle, die Deutsch können oder irgendeine Sprache beherrschen, du kannst in deiner Muttersprache am Modell sagen, was es machen soll. Und je besser du das kannst sagen, desto besser wird dann der Output. Also es muss nicht unbedingt sehr genau sein, das kann. Da muss man vielleicht die Antworten auch zu fest eingrenzen. Sie können auch sehr offen gestellt werden und dann kann man es verfeinern. Das ist natürlich auch ein Tipp. Was ich jetzt immer mehr mache bei ChatGPT oder Claude, dass ich das Modell selber frage. Und zwar, hey, ich möchte das und das Problem lösen, hast du mir irgendeinen coolen Prompt? Und dann komme ich etwas über, dann kann ich den anpassen. Und das, okay, ist so eine Lösung, die man machen kann.
Mhm. Ja, und wichtig ist sicher, dass man sich nicht gerade beim ersten Versuch irgendwie geschlagen gibt oder so. Es ist so ein bisschen wie beim Ping-Pong-Spielen. Spannend wird es erst dann, wenn es ein paar Mal hin und her gegangen ist.
Also dann wieder Rückfragen stellen. Ich habe zum Thema KI einen spannenden Satz gelesen, der war nach dem Motto, jetzt haben wir Tools, sowas wie ein Ferrari, aber wir haben gar nicht den richtigen Führerschein dafür.
Ja, man muss vielleicht aber
ist
auch
das
sagen,
so?
Ja, wir sind ja aber auch nicht alles Formel-1-Fahrer, wo in einem Ferrari sitzen. Es gibt auch solche, die VW Polo fahren oder TÜV oder mir lieber Velo. Ja, kurz gesagt, es gibt einen Haufen unterschiedliche Tools für unterschiedliche Einsätze. Oder?
Diese Folge wird von Schroder Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Jetzt haben wir viel über die positiven Effekte gesprochen. Thomas, es gibt natürlich auch viele negative. Auch wenn man jetzt ChatGPT beispielsweise mal fragt und sagt, hier, was sind denn so die Nachteile deines Angebots, dann spuckt mir ChatGPT 4, 5, 6 Sachen aus. Da steht dann drin, ja, die KI sei eventuell auch voreingenommen, es könnten Arbeitsplätze verschwinden, es gibt Datenschutz- und Sicherheitsrisiken. Die Regulierungsfrage ist natürlich ein Riesenthema, da können wir jetzt im Detail nicht eingehen. Auch was ein Oberthema ist, du hast es schon das Halluzinieren erzählt, es gibt Fake-Ergebnisse, andere beklagen sich über den hohen Energiebedarf für die Rechnerleistungen von diesen Anbietern. Habe ich jetzt irgendwas vergessen von negativen Punkten oder was fällt euch noch ein?
Ich glaube, man muss die AI als Maschine ansehen und wie auch ein Auto oder sonst irgendetwas positiv und negativ kann sein, ist natürlich auch bei der AI und man muss schauen, für was man es braucht. Und jetzt gerade wir im Journalismus sind natürlich auch oft mit Fake News konfrontiert, wo also irgendjemand etwas fabriziert und dann vielleicht das auf Social Media stellt oder euch schickt und sagt, hey, das ist echt und wir müssen das natürlich dann nachher überprüfen und das machen wir natürlich schon. Es hat auch immer schon Fake News gegeben, aber auf AI tut das einfach akzentuieren, es ist jetzt viel einfacher, es kommt in viel grösserer Masse. Genauso muss man auch, aber wir als Journalisten oder wer auch immer dann die Tools braucht, halt eine Verantwortung wahrnehmen und nicht einfach dann irgendetwas daher faken, nur weil es jetzt möglich ist, sondern sich auch da im Vorhinein überlegen, hey, wo ist ein Einsatz gerechtfertigt und wo nicht.
Thema Journalismus, Thomas, du hast erwähnt, du bist hier bei uns im Haus Experte, was das Thema angeht und KI, wie du das einsetzt. Erzähl doch mal ganz kurz, vielleicht ein paar Stichworten, wie wir als Medienunternehmen, als Ringier Medien Schweiz, ja, schon seit einiger Zeit KI-Tools einsetzen und wie es uns weiterbringt und auf welche Hürden wir auch stoßen.
Ja, wir haben eigentlich drei Bereiche beim Blick für KI. Das eine sind Effizienztools für Journalisten, eben zum Beispiel PDF zusammenfassen, Titel generieren, Übersetzungen, Transkribierungen von Interviews. Dann wollen wir aber auch schauen, dass unsere Leser vielleicht coole neue Funktionen bekommen dank KI. Man kann sich jetzt einen Artikel vorlesen lassen mit der synthetisierten Stimme von der Steffi Bucherli, unserer Chefin. Man kommt eine News-Zusammenfassung über und bald gibt es auch einen Chatbot. Und der dritte Teil, und das ist fast der umfangreichste, ist dann Schulungen, dass man die Mitarbeiter ein bisschen aufs Level bringt, dass alle so ein gewisses Grundverständnis für KI haben.
Ein Lieblingssatz aus einem Wall Street Journal-Artikel finde ich immer noch: Without the information news organizations gather, artificial intelligence is garbage in and garbage out. Also ohne die exklusiven Informationen, die wir Journalisten sammeln, ist die KI immer am Ende noch, ja, garbage, nämlich Müll. Also ich will jetzt hier nicht zu viel Werbung für Journalismus machen, aber es stimmt schon, wir müssen unseren Job noch viel besser machen und uns nicht auf diese Tools verlassen, oder?
Ja, absolut. Und man muss auch wirklich als da anschauen, oder? Die Chatbots und andere AI-Tools, das sind wirklich Werkzeuge, auch für uns Journalistinnen und Journalisten. Und sie können aber die grundlegende Arbeit, die wir machen, also eben Informationen sammeln und noch viel wichtiger dann so verifizieren von denen, die können es nicht ersetzen, oder? Und die Qualität von diesen Systemen, die hängt auch ab von den Eingabedaten, also wirklich von den Trainingsdaten, egal ob es jetzt nachher am Schluss ein Video rauskommt oder eine Audiobotschaft oder ein Text, oder? Und eben, es sind keine Wissensmaschinen, sie basieren auf Wahrscheinlichkeit. Es kommt einfach immer das nächste Wort als nächstes dran, oder?
Ja, und das ist wirklich das grosse Problem von dieser ganzen KI-Revolution auch für den Journalismus. Die KI ist gut, in bestehendem Material zu remixen und neu rauszugeben und eloquent vielleicht darzubringen. Aber sie kann nicht neue Sachen herausfinden, recherchieren, aufs Land raus, jemanden interviewen, ein Foto machen. Das ist genau das Problem für eigentlich uns als Medien, dass das kann abgegriffen werden und dann verwurstelt werden. Die Leute gehen nur noch auf Perplexity oder Google, vielleicht gar nicht mehr auf Blick oder Handelszeitung oder Tagi oder wo auch immer hin. Und ich glaube, das stellt die ganze Branche vor eine riesige Herausforderung.
Tobias, wir reden nicht nur über den Journalismus und unsere Branche, auch über andere Branchen in der Schweiz. Sind denn dort die KI-Tools Land auf, Land ab, jetzt völlig selbstverständlich im Einsatz, in den Banken, in den Versicherungen, bei den Detailhändlern, in jedem Büro oder sind wir noch Entwicklungsland Schweiz KI?
Und ja, im Einsatz sind sie sicher im Kleinen, also halt eben auch Übersetzungen mit DeepL oder mit Google Translate haben Algorithmen und AI-Sachen dahinter, also bei internen Optimierungen, bei Kundendienst kommt es schon zum Einsatz. Und KI ist in Unternehmen ja eben wirklich sehr vielseitig einsetzbar, oder? Also Vorreiter bei uns in der Schweiz ist sicher die Finanzbranche, dort haben schon extrem einen grossen Anteil von der Firmen in diesem Sektor, sind mit KI vertraut und irgendwie fast zwei Drittel haben auch schon gewisse Tools eingeführt. Und ja, generell lässt sich aber schon sagen, die Nutzung von KI-Firmen hat deutlich zugenommen, aber ist sicher noch nicht in allen Branchen und Unternehmen ankommen, bei weitem nicht.
Es tobt ja ein Wettrennen zwischen den USA und China, die sind ganz vorne bei KI. Europa, wie so oft, muss man leider sagen, ein bisschen hinten dran. Würdest du sagen, die Schweizer Firmen sind doch einigermaßen gut aufgestellt in der Sache oder müssen wir mehr tun?
Also eine Umfrage von der ETH, die ist im Juni rausgekommen, die hat gesagt, oder die hat 200 neue SwissVM-Mitglieder abgefragt, also der Verband vom Tech-Sektor von der Schweiz, und dann gesehen, dass erst bei 28% von diesen Mitgliedsfirmen, die haben erst, also eigentlich ein Drittel hat eine klare AI-Strategie, oder also verschwindend wenig, wenn man so will. Und darum waren zum Beispiel auch Economy Swiss, eben, dass man den KI-Zug, den sollte man nicht verpassen. Ich persönlich glaube, das Potenzial haben viele erkannt. Es ist auch ein Milliardenmarkt, oder es steckt da viel Geld dahinter. Und es muss einfach wirklich noch in den Köpfen ankommen.
Also was man glaube muss unterscheiden, ist die Firmen, die KI herstellen oder die LLMs betreiben. Dort ist klar USA ganz, ganz weit voraus und ganz Europa hat eigentlich nicht viel entgegengesetzt als Mistral. Das ist ein französisches Sprachmodell, ein kleines. Die Anwendung ist dann wieder ganz etwas anderes. Und die Anwendung kommt auch in sehr vielen verschiedenen Formen zu uns an. Also es ist ja nicht nur, dass ich dann ChatGPT verwende, sondern dass in den ganz normalen Tool, die ich im Arbeitsalltag verwende, egal in welcher Branche, wird immer mehr AI eingebaut und auch in den Betriebssystemen, also Windows zum Beispiel mit Copilot oder jetzt auch Google. Viele verwenden ja Google Docs oder Google Workspace in Unternehmen, dass ist jetzt auch Gemini-fähig, beziehungsweise wird es immer mehr ausgeholt. Also die Leute kommen zwangsläufig mit AI in Berührung, auch wenn sie sich jetzt gar nicht aktiv darum bemühen.
Thomas, du hast ja berichtet, dass du das bei uns in der Firma voranbringst. Sag mal, wie kann ich meine Firma, mein Geschäft KI-ready machen? Also wir haben ja oft auch das Problem, dass Mitarbeitende gerne voranlaufen möchten in der Sache und die Chefs sagen, brauche ich das, das kostet Geld. Lass uns lieber die tägliche Arbeit machen.
Also ich kann vielleicht sagen, was sich bewährt hat bei uns, das ist wirklich die Mitarbeiter einbeziehen. Vielleicht am Anfang ein bisschen eine Diskussion lassen, hey, für was für Möglichkeiten gibt es für AI? Und dann schauen, was sind die richtigen Tools? Kann ich es dazu kaufen? Muss ich da selber etwas entwickeln? Und dann aber auch, wenn man die Tools hat, wirklich sehr näher die Mitarbeiter einbeziehen, eben schulen, aber auch das Feedback abholen. Was ein bisschen der Unterschied ist zwischen AI-Tools und sonstiger Software, sagt jetzt Microsoft Word oder irgendein Excel oder was auch immer, das ist ja mehr oder weniger fertig entwickelt. Also das läuft einfach. Hingegen die AI-Sachen sind alle noch relativ am Anfang. Es braucht Feedback, dass man die verbessern kann. Und da muss eigentlich, müssen alle zusammen an einem Strick reissen. Man kann es nicht einfach nur drüber stülpen über irgendeine Firma meinen, da brauchen sie jetzt, sondern es muss wirklich sehr gut erklärt werden.
Und Tobias, ich habe das Gefühl, gerade bei ChatGPT, da kommt alle paar Tage irgendwie eine neue Version raus. Jetzt habe ich gelesen, eine Profi-Version, die soll irgendwie $200 im Monat kosten. Bin ich da abgehängt als Nutzer, wenn ich die jetzt nicht mehr nutze oder muss ich da mit dabei sein? Taugt das was? Ist das der neue Trend, dass ich mehrere hundert Dollar Franken im Monat zahlen muss, um das jüngste, beste Tool da zu haben?
Nein, also OpenAI, die Firma, die ChatGPT anbietet, sagt auch ganz klar, die Version ist nicht für den 0815-Nutzer oder für die 0815-Nutzerin. Man hat dort so Pro-Modelle, die noch so ein bisschen besser sind, die besser intern argumentieren können. Reasoning nennt man das im Fachjargon. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert, weil ich könnte wahrscheinlich auch gar nicht das Ding überhaupt an die Grenze bringen. Oder? Also OpenAI hat gesagt, hey, die Leute, die bisher an Grenzen gekommen sind mit ChatGPT, für die haben wir da jetzt lanciert. Und wenn man sich dort nicht dazu zählt, dann ist es ziemlich klar, dass man dort nicht zu der Zielgruppe gehört.
Wenn ich da noch ergänzen kann, also wenn ihr ja ChatGPT ausprobiert, dann seht ihr, oben könnt ihr aus verschiedenen Modellen auswählen. Also vor allem, wenn ihr zahlt, habt ihr ein paar Modelle zur Verfügung.
Wo sind wir bei 4 jetzt mittlerweile, oder?
Ja, wir sind bei 4o, das ist das normale Standardmodell, wo man nutzt, wo man eben, wenn man 20 Franken zahlt, pro Monat auch fast unbeschränkt kann nutzen. Und das Neue ist eben das Reasoning-Modell, das heisst O1. Das gibt es auch eben in dieser Version für 20 Franken. Und wir haben alle noch nicht so recht herausgefunden, was man mit dem kann besser machen als mit dem normalen 4o. Zum Beispiel, wenn du jetzt eben das Reasoning heisst, es tut selber ein bisschen nachreflektieren darüber, was es macht und das selber verbessern, die Prompts. Und zum Beispiel etwas, was noch lustig ist, man kann zum Beispiel mal eingeben, machen wir eine Strategie für das und das. Mhm. Also egal, welche Branche ihr seid, könnt ihr eingehen, machen wir irgendeine Strategie zum Verkauf von Unterhosen, zum Verkauf von Bezahlartikeln, jetzt beim Blick oder was auch immer. Und was man dort aber rausbekommt für relativ wenig, einen kleinen Prompt, das ist schon sehr erstaunlich. Also es wird auch immer besser.
Und wenn unser Konkurrentanbieter dann auch diesen Prompt macht, bekommt er dieselben Ergebnisse, oder? Machen wir am Ende dasselbe.
Ich persönlich glaube, dass die wenigsten AI-Dienste längerfristig kostenlos bleiben, weil es auch einfach unglaubliche Summen verschlingt. Gerade bei ChatGPT munkelt man, dass irgendwie nur schon der Betrieb pro Tag irgendwie $700,000 kostet. Also immense Summen.
Aber wir reden hier die ganze Zeit nur über ChatGPT. Heißt das, das ist das Tool, was sich durchsetzen wird? Oder nennt doch auch mal ein paar andere Tools. Ich weiß, es gibt ja 100 Millionen Tools mittlerweile. Aber welche muss man heutzutage kennen? Mit welchen muss ich mich auseinandersetzen, damit ich nicht lost bin im Beruf und im privaten Bereich, was KI angeht?
Also, wenn es jetzt um Text und so General AI Tools geht, so eben à la ChatGPT, es gibt noch Claude, das ist von Anthropic. Das ist sehr gut in Sachen Text, hat aber keine Anbindung ans Internet, also ich kann sie nicht aktuelle Sachen fragen. Mhm. Und dann, was der Tobias auch schon gesagt hat, Perplexity, das ist so eine Art Google on Steroids, wo dir das Internet durchsucht und dir schön präsentiert.
Da gibt es den Link dann einmal dazu.
Auch Quellen, ja, ist definiert. Also, wenn ich jetzt googlen will, dürfen Seite von einem Restaurant, dann mache ich das weiter über Google. Aber wenn ich zum Beispiel will fragen, hey, Podcast mehr Schweiz, wie viele Hörer gibt es und was ist da, was läuft da gerade, dann ist zum Beispiel Perplexity sehr gut. Und da gibt es eben noch die grossen Tech-Firmen, die halt daran forschen und das selber einbauen. Eben Gemini von Google, Copilot von Microsoft oder auch Meta, also die Facebook-Mutter, die viel auf AI setzt.
Also mein persönliches Lieblingstool, der Bö weiss es schon, weil ich sehr oft darüber rede, ist Notebook LM von Google.
Sag das nochmal, wie schreibt man das?
Notebook LM.
Notebook LM, okay.
Das ist eigentlich, da kannst du wirklich extrem grosse Dokumente aufladen, also ganze Bücher, 50 Bücher pro, eigentlich so ein Notizbuch, wenn man so will. Und nachher kannst du mit denen einfach reden. Also du kannst nachher Fragen stellen, kannst Zusammenhänge erkennen, kannst vielleicht neue Ansätze wählen. Auch ähnlich wie ein bisschen bei Perplexity, aber halt ohne Internetzugriff, hast du vor allem nachher immer die Referenz zum Original. Also wenn du halt irgendwie 4 verschiedene Studien zu einem Thema rauflatscht, dann bezieht sich das Modell nur auf den Inhalt von denen. Oder? Also es kann immer noch halluzinieren, tut es auch, habe ich auch schon in der Anwendung gesehen. Aber es passiert weniger und man kann mit einem Klick direkt auf das Originaldokument zurückspielen und dann nochmal schauen, wo das ist.
Und wenn wir in die Zukunft schauen, welche Tools werden sich denn durchsetzen? Es ist am Ende so, dass wir einen großen Amazon haben, der uns die Packly verschickt. Also the winner takes it all. Oder sind wir noch zu früh in dieser Evolution, um das zu sagen? Was meint ihr? Wie geht's weiter?
Also eben das AI-Rennen ist wahnsinnig kostenintensiv. Es braucht Milliarden. Auf der einen Seite für Chips von Nvidia, auf der anderen Seite für Talent, wo einander abgejagt jetzt werden, auch in Zürich. Ich glaube, man kann noch nicht sagen, auf was es rausläuft. Aber es wird sicher nicht irgendwie 30, 40 verschiedene grosse geben, sondern wenige.
Und wie verändert sich der Markt, Tobias?
Ja, also im Moment gibt es ein bisschen mehrere Trends. Also bisher hat man jetzt wohl eben die Allzweckmodelle gehabt, solche, die ganzen Haufen Sachen können, aber vielleicht nicht alles mega gut. Dann gibt es so ein bisschen im Moment den Trend hin zu personalisierbareren, viel kleineren Modellen. Die sind vielleicht ein bisschen abgespeckter, laufen vielleicht eben auch lokal auf einem Gerät. Und dann kann man wie so auch verschiedene Hüte auflegen, dass dann halt in etwas sind sie extrem gut und dann halt vielleicht aber in generellen Anfragen dann vielleicht nicht mehr so. Da ist etwas, was man merkt. Und eben die Reasoning-Modelle, die der Thomas vorher schon angesprochen hat, das ist auch ein Trend, eben dass wie so ein interner Dialog hat. Da arbeiten im Moment mehrere Anbieter an solchen ähnlichen Modellen quasi.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Und alle reden davon, dass ab 2025 immer mehr sogenannte KI-Agenten zum Einsatz kommen. Also derzeit werden ja die generativen KI-Systeme meist noch wie, ich sage jetzt mal so, wie so Co-Piloten gesehen, also die menschliche Mitarbeiter unterstützen, uns alle ein bisschen effizienter machen. Aber könnten denn bald, auch im Wording zu bleiben, diese KI-Agenten ja zu so ganz autonomen Piloten oder Autopiloten werden, die ganze Teams und die Arbeit in Unternehmen vollständig ersetzen, dass man auch diese Leute gar nicht mehr braucht?
Ich glaube, man muss von dem wegkommen, immer die AI als etwas sehen, wo irgendwelche Leute ersetzt. Ich glaube, es wird den Arbeitsalltag verändern. Aber ja, KI-Agenten, das wird das grosse Thema von 2025. Und es gibt es jetzt schon. Es gibt zum Beispiel den Devin. Das ist ein Programmierer, also ein KI-Programmierer. Eben, und Agenten sind ja eigentlich KIs, die ich mal programmiere und dann mache ich die selbstständige Sachen. Also ich muss nicht die ganze Zeit irgendwie dabei sitzen. Und den Devin, den kann man jetzt mieten, als Junior-Programmierer sozusagen in einem Tech-Team. Und ich glaube, 60 Stunden Arbeit pro Monat kostet $500. Ja, und gewisse sagen, die das schon ein bisschen näher betrachtet haben, der wird so eingesetzt, um so Tasks zu machen, die dritte, vierte Priorität sind, wo irgendwie die Entwickler noch nicht angelangt haben, weil sie irgendwie Wichtigeres zu tun haben. Und da kann man auch auf dem sagen, hey, geh hin und durch mal Zeiten aufräumen oder den Code ein bisschen auf Vordermann zu bringen und dann kann man das arbeiten lassen.
Und so das andere, wo ich jetzt gerade mega spannend gefunden habe, ist, Google hat am 11. Dezember gerade Project Merino vorgestellt. Das ist ein Chrome-Plugin, wo man dann wird können installieren nächstes Jahr. Jetzt im Moment ist es noch in der Textphase, man kann das noch nicht ausprobieren. Aber dort haben sie ein Beispiel gezeigt, eine Demo, wo jemand draufgeschrieben hat, hey, schau mal, wie ist eigentlich so, was sind die beliebtesten Farben von bekannten Impressionisten? Und schau doch, ob du irgendwie so eine Farbpalette findest, dass ich selber auch ein paar impressionistische Bilder zeichne. Und nachher hat das Tool quasi losgelegt und irgendwie 450 Bilder verglichen und so Farbpaletten raus extrahiert. Und dann ist es bei Etsy schauen, gibt es dort irgendwo eine Farbpalette, die zu dem passt, die ich herausgefunden habe, und hat das im Warenkorb hinzugefügt. Und dann hast du nachher nur noch müssen sagen, ja, da kaufe
ich. Ich würde gerne nochmal über die Firmen sprechen. Also OpenAI haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Die sind auch mittlerweile mit ungefähr 150 Milliarden Dollar bewertet. Das zeigt ja auch deren enorme Kraft. Jetzt andere werden sich wahrscheinlich auch immer mehr einsetzen. Wir wissen ja natürlich nicht, wer jetzt gewinnt, ob Microsoft, Google oder andere Anbieter, Apple oder wer auch immer da das Rennen gewinnt. Aber der Google-Chef, der hat kürzlich gesagt, in 2025 werde alles anders werden. Was meint er damit? Also werde ich bald nicht mehr eine typische Google-Suche machen, wie ich das früher gemacht habe? Werden die auch aufgefressen von den neuen KI-Tools sozusagen? Wie seht ihr das?
Ja, also Google ist schon länger dran, um die Suche zu verändern oder auch damit mit AI zu verbessern oder auch zu verschlechtern, je nachdem, wie die Ansicht ist. Es wird sicher so sein, dass eben auch in den Suchergebnissen künftig mehr AI-erzeugte Inhalte, dass man dort mehr AI-erzeugte Inhalte sieht. Ein Beispiel davon sind die AI-Overviews, also die KI-Übersichten. Wenn man eine Frage stellt, dann kommt nicht das klassische Suchresultat, sondern halt dann das direkte Zusammenfassung. Genau, ja.
Und da hat es ja auch schon ein paar negative Beispiele gegeben das Jahr. Also in gewissen Ländern ist die AI-Suche, wie sie schon testet. Und eben dann hat es dann so Auswüchse gesehen, wie wenn das Google auf einmal gesagt hat, ja, ein paar Steine pro Tag essen ist gesund, oder ja, du doch auf deine Pizza Leim, dann haben die Zutaten
besser. Das kann mich so gut an.
Ja, das ist dann eben das ist dann das Problem, wenn du ein AI hast auf dem Scale, wo Google hat, also mit Milliarden von Anfragen pro Tag, da kann es natürlich ab und zu mal schief laufen und dann kopiert einer halt den Screenshot auf Twitter. Und dann lacht die ganze Welt.
Mit dem, es ist dann auch das Problem, das grundlegende Problem, oder? Dass die AI und KI unterscheiden, ist jetzt da eine echte Information, eben zum Beispiel mit einem Leim auf der Pizza, oder ist da irgendein Internet-Troll, der in einem Forum irgendetwas Lustiges zusammentextet hat, und so genau ist es zu diesem Beispiel gekommen. Oder?
Ja, aber gerade mit dem Unterscheiden muss man eben sagen, bisher sehe ich ja tue mir Google irgendeinen Link präsentieren und dann sehe ich vielleicht aus Erfahrung, ja, das ist eine Seite, wo ich vertrauen kann oder nein, das ist irgendeine so eine Schwurbler-Seite, lieber nicht. Aber wenn dann auf einmal all die Suchresultate ganz schön daherpützelt mit AI immer gleich gut aussehen, egal ob es jetzt stimmt oder nicht, ist natürlich auch für mich als User schwieriger, dann die Antworten richtig einzuschätzen.
Google ist auf jeden Fall nach dem Lapsus auch schon sehr vorsichtig geworden. Sie haben dann am Anfang, sind es glaube ich irgendwie bei 80% von Suchanfragen, haben sie die AI-Resultate ausgeliefert und jetzt sind sie irgendwie noch bei 15% drin, habe ich mal gelesen. Entschuldigung.
Thomas, was ich noch spannend finde, wenn wir über ChatGPT und OpenAI reden, die sind jetzt auch in Zürich gelandet. Was machen die hier? Rauben die jetzt den Googles die Leute weg und räumen jetzt Europa von Zürich aus? Oder was läuft da?
Ja, es ist genau so. OpenAI ist explizit da, weil sie haben 3 Leute von Google DeepMind abgeworben und die 3 Leute sind nicht Schweizer, sind ausländische Tech-Talente, aber denen gefällt es mega gut in der Schweiz und die wollen da bleiben. Und der ganze Tech-Platz Zürich, der hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Es hat angefangen mit Google, wo da einen Tech-Standort eröffnet hat. Das war der Urs Hölzle, ein Schweizer, der gesagt hat, hey, Zürich ist gut wegen der ETH. Und jetzt hat Google und eben die ETH da sozusagen so als Duo so eine Sogwirkung entfacht haben. Es ist Apple gekommen, Disney, Nvidia, eben jetzt, also Meta auch, jetzt eben OpenAI und Anthropic, wo da halt nicht nur Büros, sondern Forschungsstandorte auftun. Also die stellen dann noch mehr Leute an als die 3. Das ist eine wahnsinnige Dynamik, die da entwickelt ist. Und auch da also, kann man natürlich cool finden. Und wenn man die Wohnungssituation anschaut, ist es dann vielleicht nicht so cool.
Aber wir müssen uns nicht verstecken, wenn es um den KI-Standort Schweiz geht. Also die Talente sind hier, die Leute sind hier, das hat natürlich Anziehungskraft. Also da geht einiges.
Ja, man darf aber natürlich auch nicht vergessen, es sind halt immer noch ausländische Firmen, oder? Also die haben vielleicht dann auch ganz andere Möglichkeiten, weil es halt internationale Konzerne sind, um dann auch solche Talente abwerben, die dann vielleicht auch der lokalen Wirtschaft wieder fehlen.
Ja, also der Alexander Brunner, so ein Tech-Autor, hat mir gesagt, dass ihm Investoren erzählt haben, dass sie in Zürich halt noch günstig an Talent ankommen. Also Zürich ist eigentlich die teuerste Stadt der Welt, aber Tech-Talente sind im Vergleich noch günstiger jetzt im Vergleich zu San Francisco. Und entweder lockt es da mit der guten Lebensqualität oder sie dünsten halt anderen Firmen abwerben.
Spannend. Thomas, zum Schluss, jetzt haben wir viel über das Private gesprochen, Büroeinsatz. Zum Schluss noch, wir sind ja auch Familienväter sozusagen, das Thema Schule. Wie erlebst du das hier bei uns in der Schweiz, vor allem auch in Zürich? Sind unsere Kinder, unsere Schulen mittlerweile KI-fit? Lernen unsere Kinder genug oder ist das Dark Ages?
Ja, ist eine grosse Frage für eine kurze Zeit. Aber die JAME-Studie, die jetzt gerade letztens rausgekommen ist, hat gezeigt, dass 71% der Teenager KI regelmäßig brauchen. Also wahrscheinlich für die Hausaufgaben. Aber im Lehrplan ist es noch nicht verankert.
Ist auch nicht gut.
Nein, also ich glaube, momentan sind wir in der Phase, wo halt Anwender, also sprich Kind, das verwendet. Und wenn sie dann Initiative Lehrer haben, die es aus Eigenantrieb das Thema im Unterricht thematisieren, dann ist es gut. Aber wenn da der Lehrer keine Ahnung davon hat, sind, glaube ich, die Schüler ein bisschen sich selber überlassen.
Und Critical Thinking kann man doch sagen, Tobias, das ist nie falsch, oder? Also sich mit diesen Tools auseinanderzusetzen ist das eine, aber das genau zu prüfen, das bleibt uns immer erhalten.
Absolut, ich glaube, da werden wir auch in Zukunft nicht drum herum kommen.
Tobias, Thomas, danke für eure Insights. Wie noch mal erwähnt, euer Podcast, der heißt Prompt Zero, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Da kann man noch mal einen Deep Dive ins Thema machen. Schön, dass ihr heute hier wart. Hat mich sehr gefreut, habe viel gelernt. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole das nochmal, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Also herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Danke.
Bye.